NDR Kultur. Glaubenssachen.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Rainer Maria Rilke und die Religion. Eine Sendung von Christian Feldmann.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang?
Gott kommt in seinem Werk ebenso oft vor wie die Liebe, der Schmerz oder die leise Sprache der Dinge. Und doch hält sich unter den Rilke-Begeisterten hartnäckig die Auffassung, der Dichter sei ein areligiöser Mensch gewesen, ein Atheist, ja sogar ein erbitterter Christushasser. Tatsächlich gab er den derben Rat, sich nicht länger an den abgegessenen Tisch des Christentums zu setzen.
Die Frucht ist ausgesogen. Da heißt's einfach, grob gesprochen, die Schale ausspucken.
Aber seine spirituelle Neugier war unstillbar. Einer vertrauten Briefpartnerin schrieb er:
Es gibt so wunderbare Griffe nach Gott. Und wenn ich der Menschheit zusehe, so mein ich, es handle sich nur darum, ihr unzählige Möglichkeiten bereitzuhalten, ihn zu erfassen oder durch ihn überrascht zu sein.
Ist es nur die übliche Vereinnahmungsstrategie, wenn ihn die andere, überzeugt christliche Fraktion seiner Verehrer zum Vordenker einer zukunftsträchtigen Religion macht, zum Propheten einer poetischen Theologie, zum Mystiker wider Willen?
Sein Leben lang war Rilke zwischen den etablierten Religionen und Kulturen auf der Suche nach Überlebenswahrheiten für sich und die Menschheit, nach Gott, und er versuchte, das Rettende und Unsagbare in seine Dichtungen zu übersetzen.
So sieht es der Religionsphilosoph und Biograf Günter Schiwi. In einer Situation, in der die überkommenen kirchlichen Traditionen an Strahlkraft verlieren und gleichzeitig Fundamentalisten im Namen der Religion zum Terror aufrufen, sei bei Rilke ein ausgesprochen zukunftsträchtiges Gottesbild zu finden. Erfrischend unbefangen, kreativ, dabei sensibel und existenziell ist diese Spiritualität allemal. Die religiösen Erfahrungen des 1875 im Zenit der Donaumonarchie in Prag geborenen Rainer Maria Rilke beginnen mit einem Trauma. Seine bigotte, nervöse Mutter verbrämt ihre Flucht aus der Wirklichkeit mit einer schwärmerischen, egoistischen, oberflächlichen Frömmigkeit.
Mir graut vor diesem Verzerrten und Entstellten, daran sie sich gehängt hat, selber leer wie ein Kleid.
Die Mutter verzärtelt den Jungen, lässt ihn Mädchenkleider tragen und mit Puppen spielen. Der Vater, ein kleiner Eisenbahnbeamter nach gescheiterter Offizierskarriere, liebt den Sohn ebenfalls auf vereinnahmende Weise, schämt sich aber für dessen literarische Ambitionen.
Dichter, das ist kein Stand. Man hat keine Pensionsberechtigung.
Traumatisch auch die Kasernenhofatmosphäre der Militärschulen, obwohl man ihm dort erlaubt, seine frühen Gedichte vor der Klasse zu rezitieren. Ein gutmütiger Onkel, er ist Rechtsanwalt, drängt ihn zum Jurastudium, damit er später seine Kanzlei übernehmen kann. Doch der Student wechselt nach München zur Kunstgeschichte. Er entdeckt die Literatenszene, schreibt und publiziert wie ein Besessener, noch ziemlich triviale, schmachtende Seelenlyrik. Rilke beginnt ein hektisches Reiseleben, verliebt sich in kapriziöse, intelligente Frauen, ohne seine tief eingewurzelte Bindungsscheu zu überwinden. Er meint, einsam bleiben zu müssen, um Kostbares schaffen zu können. Auch die religiösen Bindungen seiner Kindheit wirft er mit sarkastischer Begleitmusik über Bord.
Ihr lippenfrommen Christen, nennt mich den Atheisten und flieht aus meiner Nähe, weil ich nicht wie ihr alle betöret in die Falle des Christentumes geh. Die Schafe folgen alle, sobald mit lautem Schalle die Kirchenglocke hallt. Sie fühlen sich entschädigt, wenn nur der Pfaff die Predigt verschlafen niederlallt. Du wirst dann untergehen, ruft ihr, nicht auferstehen, wenn die Posaune gellt. Hab Dank. Ich bleibe liegen. Ich lasse mir's genügen an dieser einen Welt.
Trotzdem verliert er nie ganz das Urvertrauen zu den Kräften, die seine Kindheit getragen haben.
Gott, der hinter den Dingen ist, dort, wo es ganz warm und dunkel wird.
In der Stille italienischer und französischer Kirchen, in den Lebensgeschichten der Heiligen, tritt ihm dieser angezweifelte Gott hartnäckig als Wirklichkeit entgegen.
Dann aber tat sich mir Russland auf und schenkte mir die Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes, in dem allein Gemeinschaft ist. So nannte ich ihn damals auch, den über mich hereingebrochenen Gott, und lebte lange im Vorraum seines Namens auf den Knien. Es ist eine unbeschreibliche Diskretion zwischen uns.
Zwei Russlandreisen, 1899 und 1900, zusammen mit seiner Geliebten und Muse Lou Andreas Salome und ihrem Mann, entfachen Rilkes vage spirituelle Sehnsucht zu einem brennenden Feuer.
Ich fühlte mit großer Kraft die Zugehörigkeit zu etwas. Mit diesen Tagen tun wir einen großen Schritt auf das Herz Russlands zu, nach dessen Schlägen wir schon lange hinhorchen im Gefühl, dass dort die richtigen Taktmaße sind, auch für unser Leben.
Er weiß jetzt, was seine Berufung ist. Mitten in einer geschwätzigen Welt auf die leise, kaum hörbare Sprache der Dinge und der Seelen horchen, sie zum Singen bringen, die Welt transparent machen für die tief in ihr wirkenden Kräfte.
Ich fürchte mich so vor dem Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Beim Horchen auf Dinge und Seelen stößt er unweigerlich auf Gott. Auf einen Gott freilich, der wenig zu tun hat mit Dogmen und Lehrsätzen. Man kann ihn nicht besitzen, man darf ihn nur ahnen, spüren, belauschen. Und man muss ihn suchen.
Es wechseln immer wieder drei Generationen. Eine findet den Gott, die zweite wölbt den engen Tempel über ihn und fesselt ihn so. Und die dritte verarmt und holt Stein um Stein aus dem Gottesbau, um damit notdürftig kärgliche Hütten zu bauen. Und dann kommt eine, die den Gott wieder suchen muss.
Auf eine solche Abenteuerreise macht sich Rainer Maria Rilke in seinen Gedichten, die von Jahr zu Jahr klarer, wahrhaftiger, musikalischer werden, im Stundenbuch, den Sonetten an Orpheus, am Ende dann in den Duineser Elegien, in den Geschichten vom lieben Gott, an Große für Kinder erzählt, nicht zuletzt in seinen zahllosen Briefen. Ein unaufdringlicher, aber beharrlicher Missionar, der die Menschen einlädt, sich nicht mit bröckelnden Glaubensgerüsten zufrieden zu geben, neugierig zu bleiben, sich die Träume nicht austreiben zu lassen.
Ich glaube an alles noch nie Gesagte.
Rilke, als Christ geboren und zum heimatlosen Sucher geworden, streckt seine spirituellen Fühler aus nach den anderen Weltreligionen. Er beneidet die Juden um ihre uralte Verwurzelung im Glauben. Einer Jüdin aus seinem Freundeskreis schreibt er:
Sie haben, vergessen Sie das nicht, einen der größten Götter des Weltalls in Ihrer Herkunft. Einen, zu dem man sich nicht wie zu jenem Christengott irgendwann bekehren kann. Einen, dem man gehört, von Volkes wegen, weil er einen von jeher in den Vätern gemacht und gestaltet hat, so dass jeder Jude in ihm eingesetzt ist, unausreißbar eingepflanzt in ihm, mit der Wurzel seiner Zunge.
Die Araber in ihrer tiefgläubigen Religiosität haben ihn fast noch mehr beeindruckt. Zurückgekehrt von einer Reise nach Spanien und Nordafrika, schreibt er erregte Briefe.
Ich bin von einer beinahe rabiaten Antichristlichkeit. Ich lese den Koran, er nimmt mir stellenweise eine Stimme an, in der ich so mit aller Kraft drinnen bin, wie der Wind in der Orgel. Mohammed war auf alle Fälle das Nächste. Wie ein Fluss durch ein Urgebirg bricht er sich durch zu dem einen Gott, mit dem sich so großartig reden lässt, jeden Morgen, ohne das Telefon Christus, in das fortwährend hineingerufen wird: Holla, wer dort? Und niemand antwortet.
So eine Abenteuerfahrt durch die spirituellen Traditionen der Menschheit endet vermutlich nicht mit einem Bekenntnis, aber sie steckt voller Überraschungen.
Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt: Ich bin. Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Da musst du wissen, dass dich Gott durchweht seit Anbeginn. Und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin.
Im Menschenherzen wohnt Gott, nicht in Glaubenssätzen. Und in Ikonen und Sakralbauten kann man ihn zwar ahnen, aber nicht einsperren. Alle Bilder und Namen Gottes sind Schall und Rauch. Rilke formuliert es so:
Statt des Besitzes erlernt man den Bezug. Die Eigenschaften werden Gott, dem nicht mehr Sagbaren, abgenommen, fallen zurück an die Schöpfung, an Liebe und Tod. Es ist vielleicht immer wieder nur dieser Aufstieg Gottes aus dem atmenden Herzen, davon sich der Himmel bedeckt und sein Niederfall als Regen. Aber jedes Bekenntnis dazu wäre schon zu viel. Mehr und mehr kommt das christliche Erlebnis außer Betracht. Der uralte Gott überwiegt es unendlich. Glauben, es gibt keinen, hätte ich fast gesagt. Es gibt nur die Liebe. Erst muss man Gott irgendwo finden, ihn erfahren, als so unendlich, so überaus, so ungeheuer vorhanden. Dann sei es Furcht, sei es Staunen, sei es Atemlosigkeit, sei es am Ende Liebe, was man dann zu ihm fasst. Darauf kommt es kaum noch an. Aber der Glaube, dieser Zwang zu Gott, hat keinen Platz, wo einer mit der Entdeckung Gottes begonnen hat, in der es dann kein Aufhören mehr gibt.
Irgendwo finden muss man Gott, sagt Rilke, denn er steckt überall drin, in der Liebe zwischen Menschen, in der faszinierend schönen und vielfältigen Schöpfung, in den Naturgesetzen, in den Leidenden. Ähnlich wie später der theologische Vordenker Dietrich Bonhoeffer wehrt sich Rilke gegen eine Verbannung Gottes ins blasse Jenseits und an die dunklen problematischen Ränder des Daseins. Das Himmlische ragt ins Diesseits hinein, nicht nur im Scheitern und Sterben, sondern mitten im prallen Leben will Gott gefunden werden. Rilke ist alles andere als ein ätherischer Träumer. Leidenschaftlich kämpft er gegen die fromme Sucht.
Das Hiesige, zu dem wir doch Lust und Vertrauen haben sollten, schlecht und wertlos zu machen. Welcher Wahnsinn, uns nach einem Jenseits abzulenken, wo wir hier von Aufgaben und Erwartungen und Zukünften umstellt sind. Welcher Betrug, Bilder hiesigen Entzückens zu entwenden, um sie hinter unserem Rücken an den Himmel zu verkaufen.
Er hat seine Probleme mit der besänftigenden Rede vom lieben Gott. Wenn Rilke zu beten versucht, klingt es sehr nüchtern, nach zusammengebissenen Zähnen und immer radikal.
Herr, sei nicht gut, sei herrlich. Erst wenn wir wieder unseren Untergang in dich verlegen, nicht nur die Bewahrung, wird alles dein sein. Damit entstehe, was du endlich stillst, musst du uns überfallen und zerfetzen. Denn nichts vermag so völlig zu verletzen, wie du uns brauchst, wenn du uns retten willst.
Ist es Ketzerei, bittere Hassliebe oder zärtliche Frömmigkeit, wenn Rilke einen atemberaubenden Rollentausch vornimmt? In seinen Augen ist nicht Gott der Schöpfer und Erhalter, sondern der Mensch schafft Gott, gibt ihm eine Daseinsberechtigung durch seine Anhänglichkeit.
Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, so ist's, weil ich dich selten atmen höre und weiß, du bist allein im Saal. Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinen Tasten einen Trank zu reichen. Ich horche immer, gib ein kleines Zeichen, ich bin ganz nah.
Setzt sich Rilke damit von der verständnislosen, erdrückenden Güte seines irdischen Vaters ab, des peniblen Beamten? Stellt er deshalb die dreiste Frage, ob Gott ohne seine Frommen überhaupt existieren könne?
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe? Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe? Bin dein Gewand und dein Gewerbe? Mit mir verlierst du deinen Sinn.
Rilkes Verhältnis zur Religion ist immer zwiespältig geblieben. In der Manier der Mystiker schildert er Gott als närrischen Vater und ohnmächtig Liebenden. Nie hat er vergessen, wie ihn seine Mutter als kleinen Jungen gelehrt hat, am Kruzifix die Male der Nägel zu küssen, voll Respekt für die Schmerzen, die Jesus für die Menschen erlitten hat. Den seiner kirchenoffiziellen Erlöserrolle müden Christus erlebt er als Bruder der Elenden. Dogmen, Kirchentümer, vermittelnde Instanzen zwischen Himmel und Erde lehnt er jedoch rigoros ab.
Der Bewegung meiner Seele aufs Offene zu wäre jeder geistliche Zwischenhändler kränkend und zuwider.
So erklären sich Rilkes schroffe Attacken auf Christus, dessen Menschlichkeit und Lauterkeit er liebt, dessen Funktion als Messias, Erlöser und Gottes Offenbarung er aber nicht akzeptieren kann.
Für junge Menschen ist Christus eine große Gefahr, der allzu nahe, der Verdecker Gottes.
Immer kostbarer wird dem sehnsüchtigen Zweifler Rilke das Wort Gott. Jedoch,
wenn dieser Christus uns dazu geholfen hat, es mit hellerer Stimme, voller, gültiger zu sagen, umso besser. Aber lasst ihn doch endlich aus dem Spiel.
Ungewollt findet sich Rilke dann plötzlich in bester theologischer Tradition wieder, wenn er Christus seiner Erlöserfunktion entkleidet und damit zum Menschensohn macht, zum exemplarischen Menschen, in dem Gott auf der Erde erscheint, als ohnmächtig Leidender, solidarisch mit allen Elendsgestalten und gerade so mit dem Anspruch auf Anbetung und Gefolgschaft.
Gebt mir die Hand, schenkt mir im Weitergehen noch einen Blick, der schon ins Leben tauchte, aus dem der neue und noch nie gebrauchte Gott seine Hände euch entgegenhält. Ihr dürft hinaus, es wartet eine Welt.
Es ist freilich ein schwacher Christus, der zwar Mut zum Weiterleben macht, aber nicht helfen kann und den Himmel als Illusion entlarvt. In Rilkes Gedichtzyklus »Christusvisionen« schweigt er beklommen auf die Frage eines kleinen Mädchens, das seine Mutter verloren hat.
»Nicht wahr? Du weißt es auch. Im Himmel sehe ich wieder sie. Nicht wahr? Der Pfarrer sagt's.«
Christus, hier heißt er der große Graue, küsst das Kind liebevoll auf Stirn und Augen, lässt es behutsam wieder auf den Boden nieder und spricht:
»Ich kann dir nichts geben, Kleine.« Ein müdes Lächeln nur wirft er ihm zu. Ich bin ja viel ärmer als du.
Dieser arme Christus leidet unter seiner Machtlosigkeit und den Erwartungen der Menschen genauso wie unter dem Gewicht all der starren Dogmen und Zwangsvorstellungen. Rilke schildert ihn als ewigen Juden, der in der Kälte der Kirchen und Kapellen friert und selbst unerlöst durch die Welt irrt.
Ich bin kein Gott.
Verzweifelt macht er seinem himmlischen Vater Vorwürfe.
Was kümmerte mich auch der Menschheit Gram, wenn gläubiges Gefleh nur Irrsinn ist, du nie dich offenbarst, weil du nicht bist. Einst wähnt ich gesteh, ich sei die Stimme deiner Weltidee. Mein Alles war mir, Vater, deine Näh. Es legt ein Reif sich auf den nächt'gen Mai. Ein schwarzer Falter zieht im Flug vorbei, und er sieht Christum einsam knien und weinen.
Umso mehr Respekt verdient es, wenn Rilke nicht resigniert bei der Entzauberung des Himmels und des Kirchenglaubens stehen bleibt, sondern die trotzdem fromm gebliebenen zu konsequentem Handeln ermuntert. Wenn schon Glaube und unbefangene Gottesschau, dann drängt dieser Gott zur Arbeit an einer schöneren, gerechteren Welt.
Denn des Anschauens, siehe, ist eine Grenze. Und die geschautere Welt will in der Liebe gedeihen. Werk des Gesichts ist getan. Tue nun Herzwerk.
Es ist die letzte und vielleicht die größte Überraschung. Der feinnervige Ästhet Rainer Maria Rilke, der scheinbar in den Wolken lebt, seine Frau und seine Tochter kaum sieht, weil äußere Verpflichtungen seine Künstlerseele bedrohen würden, dieser Rilke hat durchaus eine Antenne für politische Bedrohungen und gesellschaftliche Krankheiten. 1914, als fast alle seine Dichterkollegen vor Kriegsbegeisterung verrückt spielen, beschwört er den Schmerz, den der Schlachtgott über die Menschen bringt.
Glauben. Es gibt keinen, hätte ich fast gesagt. Es gibt nur die Liebe.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Rainer Maria Rilke und die Religion. Sie hörten eine Sendung von Christian Feldmann. Es sprachen Cornelia Schramm und Gerhard Garbers. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen die Vorfreude, ritualisierte Erwartung als Vorbereitung aufs Fest.
NDR Kultur.